Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wir möchten in dieser Folge über elterliche Erschöpfung sprechen. Und dazu haben wir Julia Knörnschild eingeladen. Julia ist zweifache Mutter, Autorin, professionelle Laiensängerin und ganz nebenbei macht sie mit Fanny Husten auch noch zusammen den tollen Podcast Mama Lauda, bei dem ich übrigens auch schon zu Gast sein durfte. Herzlich willkommen, Julia. Ich freue mich sehr, dich heute bei uns begrüßen zu dürfen.
Ja, danke für die Einladung.
Julia, ich habe dich als überaus fröhliche, lebenslustige und außerordentlich witzige Frau kennengelernt und als eher, na sagen wir mal so, nicht ganz so elanvolle Person, wie ich es bin, war ich immer fasziniert, wie viel Energie in dir steckt. Du machst irgendwie scheinbar 1000 Dinge gleichzeitig und schienst das immer alles mit einer enormen Leichtigkeit zu wuppen. Und nun hast du gerade ein Buch veröffentlicht und es heißt Mama kann nicht mehr, wie ich mir mein Elternsein nicht vorgestellt habe, mit Burnout in der Tagesklinik.
Ja, das erklärt wahrscheinlich dann auch das Rumgewusel.
Dein Buch ist ja sehr, sehr persönlich. Also du hast selbst gesagt, dass du dich mental ziemlich nackt gemacht hast. Dir war es aber trotzdem wichtig, deine Geschichte aufzuschreiben, weil du sicher warst, dass es vielen Eltern helfen wird, indem es deutlich macht, dass wir uns endlich mal vom Ideal der perfekten Mutter verabschieden sollten. Wie sieht denn dieses Ideal aus und wie hast du das in der Realität erlebt?
Das Ideal der perfekten Mutter ist für mich Leinenkleider, eine dreistöckige, wunderschöne Torte, Motto-Geburtstage, ganz wichtig, und Pastellfarben und Snackteller. Das ist das Ideal.
Aber die bio-heimischen Obst
auf
und
jeden Fall,
Biogemüse.
Auf jeden Fall.
Definitiv.
Ja, und immer selbst gekocht.
Natürlich.
Alles morgens, mittags, abends selbst gekocht.
Am besten Dampf gegart.
Aber die Realität ist Augenringe, Energiehaushalt, nicht mehr selbstbestimmt sein, keine Wahl mehr haben. Aber auch bedingungslose Liebe.
Du hast ja dein Buch unter anderem allen Eltern gewidmet, die schon mal gesagt haben, ich kann nicht mehr. Also im Grunde allen. Erzähl doch mal, wie bist denn du persönlich an den Punkt gekommen, wo du nicht mehr konntest?
Also ich, wie du schon gemeint hast, ich mache die ganze Zeit mega viel. Ja, ich habe irgendwie mehrere Firmen gehabt und die ganze Zeit neue Projekte gestartet und so ein bisschen mein Glück in der Leistung gesucht. Und deswegen immer wieder was Neues begonnen, um mir so Glücksgefühle zu holen. Und es wurde irgendwann einfach zu viel. Ich war komplett überarbeitet, müde, konnte mich an nichts mehr erinnern irgendwie, hatte viele Gedächtnisstörungen, Namensfindungsstörungen und konnte keine Grenzen setzen, habe immer nur auf die Bedürfnisse von anderen geachtet, also Mitarbeiterinnen oder Kinder oder Freundinnen, Freunde. Und bin dabei so untergegangen, dass ich meine eigenen Gefühle nicht mehr gespürt habe und gar keine Connection mehr zu meinem Körper hatte. Ich war richtig out of body. Also ich konnte irgendwie mich von oben quasi sehen, aber nicht in mir drin. Ja, so hat sich's angefühlt.
Und deine Therapeutin hat dir dann vorgeschlagen, in eine Tagesklinik zu gehen. Aber die Entscheidung fiel dir erstmal ganz schön schwer.
Ja, die Schuldgefühle wurden aktiviert. Das war krass, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Am liebsten wäre ich sogar vollstationär in eine Klinik gegangen. Aber das war mit Kindern für mich unmachbar. Finde es aber richtig gut, wenn Menschen das schaffen. Mir war es dann wichtig, dann ab und zu doch die Kinder von der Kita abzuholen. Das heißt, ich hatte unglaubliche Angst, nicht bei meinen Kindern sein zu können. Meinem Mann gegenüber, dass er irgendwie mehr machen muss. Ich war unsicher, konnte mit niemandem drüber reden, weil es einfach stigmatisiert ist. Weil keiner einem erzählt, was ist überhaupt so eine Tageslinie, wie sieht die aus? Ja. Was ist da drin? Was für Menschen arbeiten da überhaupt? Wie heißen diese Berufe? Ich wusste nichts darüber. Und durch die Stigmatisierung war es so, ja gut, mit wem redet ihr denn da jetzt drüber? Also schwierig, außer mit meiner Therapeutin oder meinem Mann. Ja, das war hart.
Boah, das kann ich so gut nachvollziehen. Also es würde mir nämlich ganz genauso gehen. Ja, allein der Gedanke quasi der Unzulänglichkeit wäre für mich, glaube ich, total schwierig. Du hast es dann aber wirklich durchgezogen und ich kann mir vorstellen, dass vor allen Dingen der erste Tag wirklich eine riesige Herausforderung ist.
Ja.
Also, boah, allein der Gedanke löst in mir schon irgendwie Panik aus. Ja. Ein komplett neues Umfeld mit völlig fremden Menschen. Ja, wie hat sich das für dich angefühlt?
Also ihr kennt ja bestimmt den ersten Tag im Fitnessstudio oder den ersten Tag irgendwie beim, wenn man zum ersten, oder wenn man zum ersten Mal zum Yoga geht oder zum ersten Mal die Kinder in die Kita oder erstmal Schule oder so, man hat noch keinen Safe Space draus gemacht. Auch das erste Mal irgendwie, wenn man im Urlaub ist und der erste Tag ist erstmal so, ich fühle mich hier nicht richtig wohl und alle sind schon da und irgendwie sind alle schon so drin und ich fühle mich hier neu. Und das war auf jeden Fall ein Gefühl, was ich quasi kannte, aber das war halt dann die extremere Version, weil alle sind psychisch krank oder haben mentale Probleme. Ich achte eher auf die Bedürfnisse von anderen. Wie mache ich das? Da gehe ich da wieder unter. Und so ein bisschen so auch erster Berufsschultag oder sowas. Damit konnte man das schon gut vergleichen. Ich hatte krass Angst vor anderen Menschen und dachte, Gruppentherapie und sowas, aber dazu kommen wir bestimmt noch. Das war irgendwie weird. Der erste Tag, den muss man rumkriegen, aber wenn er dann gemacht ist, ist es irgendwie episch. Weil dann ist man drin.
Okay.
Ja.
Und in der Klinik musstest du ja zusichern, dass du keinen Alkohol trinkst. Das war für dich, sagen wir mal, erkenntnisreich. Inwiefern?
Ich habe dann dort erst richtig gecheckt oder vielleicht sogar erst ein bisschen danach, weil ich es dort ein bisschen verdrängt habe, dass ich Alkohol genutzt habe, um meine Stimmung aufzuhellen. Heißt, wenn es mir schlecht ging, habe ich versucht, die Julia zu spielen, die bester Laune ist. Das ist die einzige Julia, die ich mochte. Ich mochte keine negativen Gefühle. Mhm. Ich habe das verdrängt. Das heißt, ich habe Alkohol missbraucht. Dann tue ich so, als wäre ich normal, indem ich Alkohol trinke, wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Das war dann aber auch manchmal nur ein Glas Wein. Das hat mir dann schon geholfen, irgendwie so zu vergessen. Mhm. Und außerdem hat es mein Gehirn ruhig gestellt. Also es ist halt einfach eine Alltagsdroge. Und dadurch habe ich es geschafft, diese 1000 Gedanken gleichzeitig in meinem Kopf so ein bisschen zu beruhigen und zu dämpfen. Ja. Und da habe ich gemerkt, okay, Alkohol ist wirklich eine krassere Alltagsdroge, als ich dachte. Mhm. Ja.
Ja. Das heißt, du gehst ja jetzt auch sehr viel bewusster mit um.
Viel bewusster. Ich habe eine Zeit lang gar nicht getrunken, um das jetzt bewusster zu machen. Und wenn es mir angeboten wird, sage ich meistens nein.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, da machen wir auch nochmal eine extra Folge drüber. Also Alkohol und Mütter ist, glaube ich, eine ungünstige Kombination. Katja guckt ein bisschen erstaunt. Ich weiß, dass du gar nichts trinkst, aber tatsächlich war ich auch schon an der Stelle, wo ich gedacht habe, der Konsum vielleicht ein bisschen problematisch. Also da sollte man definitiv mal drüber sprechen.
Große Debatte ist ja auch Alkohol auf dem Spielplatz. Da haben wir mal eine Folge drüber gemacht und da waren Fanny und ich damals aber noch beide pro Alkohol auf dem Spielplatz und haben natürlich auch viel Zuspruch bekommen und viel negatives Feedback. Jetzt würde ich wahrscheinlich eher sagen, nein, wir sind Vorbilder.
Definitiv. Also das verschwimmt alles in der Gesellschaft so ein bisschen. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Aber das, glaube ich, würde jetzt zu weit führen. Deswegen lass uns mal über den Klinikalltag sprechen. Denn ich kann mir vorstellen, dass einige der Zuhörenden tatsächlich mit dem Gedanken spielen, sich mal in Behandlung zu begeben und auch tatsächlich eine Tagesklinik in Betracht ziehen. Wie genau kann man sich denn so da den Tagesablauf vorstellen?
Ich schätze mal, das ist in jeder Klinik anders, aber ich kann sagen, wie es bei mir war. Das ist, es gab einen Pausenraum und da wurde immer ein Stundenplan ausgehängt. Und der sah ein bisschen aus wie so ein Wochenplan in der Schule. Heißt, Montag wurde da mit dem Magnet der neue Stundenplan ausgehängt und dann konnte man gucken, ist man Gruppe A oder Gruppe B und wann hat man welches Fach quasi. Und nur, dass dazwischen viel, viel längere Pausen waren als in einem Schulstundenplan. Und die Pausen sind wichtig, um zu verarbeiten oder spazieren zu gehen oder einfach Pausen zu machen, um zu entschleunigen, um runterzukommen. Die konnte ich am Anfang gar nicht annehmen, weil ich so leistungsgetrieben war und dachte, komm, ich will jetzt effizient schnell eine Diagnose und dann will ich die nächste Therapie machen. Aber habe danach oder währenddessen dann irgendwann gemerkt, wow, das gehört zum Prozess, das ist mega wichtig. Mhm. Und
also nur zur Erklärung, Tagesklinik ist quasi wie Kinderbetreuung. Also man fährt morgens hin, hat dann quasi sein Programm und darf abends dann aber wieder nach Hause zurück. Und an den Wochenenden ist man auch zu Hause, richtig?
Ja, genau, man ist an den Wochenenden zu Hause. Und ich habe von Anfang an gefragt, ob ich die bestimmte Stunden wie Einzeltherapien schon so früh wie möglich haben könnte, dass sie mich immer so früh wie möglich einteilen, dass ich schon Nachmittag Schluss habe. Mhm. Ich glaube, da bei uns war sogar auch schon immer so um 4 Schluss oder so. Und ich habe dann schon immer versucht, so um 3 zu gehen, dass ich auch wirklich jeden zweiten oder jeden dritten Tag mal die Kinder von der Kita abholen konnte. Und das ging. Also die gucken dann schon, wer ist Mutter, wer ist Vater oder wer ist einfach noch ein Kind und kann sogar als letztes kommen, weil die eh gerne länger schlafen oder was auch immer. Genau, da kann man so ein bisschen individuell gucken. Das war ziemlich cool.
Und wie geht der Tagesablauf weiter? Also du hast verschiedene Therapien und dazwischen Pausen.
Ja.
Und aber esst ihr auch gemeinsam oder was?
Bei uns gab es Essensgutscheine. Wir konnten uns dort in der Nähe immer was zu essen holen. Entweder günstiger oder für den Preis. Das ist eine Erinnerung, die kommt gerade erst wieder hoch. Mhm. Habe ich komplett vergessen, aber da habe ich dann auch krass drauf geachtet, immer gesund zu essen. Was es dort gab, waren Obst immer zugänglich, Kaffee, Tee, Wasser immer zugänglich. Und du hast zu den Einzeltherapiestunden gefragt. Also es gab bei uns Gruppentherapie, Einzeltherapie, Sporttherapie, Yoga, eine Aromatherapie, ganz viel Achtsamkeit. Also vor allem, was wir gemacht haben, mussten wir immer eine Achtsamkeitsübung machen, um erstmal kurz bei uns einzuchecken. Mhm. Das war auch total interessant. Genau. Und das war, und Kunsttherapie. Also auch Ergotherapie in anderen Kliniken, das tut auch total gut, einfach mit den Händen zu arbeiten und bei sich zu sein, Handy weg. Ja.
Ja, okay. Fühlt dir das dann leicht, dich darauf einzulassen? Also ich bin ja eher so der sehr rationale Typ. Also wenn ich schon höre Aromatherapie, Gestaltungstherapie, ja, da brodelt es schon so innerlich in mir und denkt so, so, also ich könnte es mir für mich schwierig vorstellen. Und dich schätze ich irgendwie so ein, dass du auch erstmal gedacht hast, so, dieser esoterische Kram, muss das denn? Ich will mich doch hier erholen. Warum muss ich denn jetzt quasi so ein Zeugs machen? Aber in deinem Buch habe ich schon rausgelesen, dass es dazu geführt hat, dass du tatsächlich ankamst irgendwie so in dir und auch Ruhe gefunden hast.
Ja, also zum einen fand ich schon Achtsamkeit immer so ein bisschen, hört sich irgendwie eh so an und wie langweilig. Aber das konnte ich immer nach der Achtsamkeitsübung auch kommunizieren. Da wurden wir immer jeder gefragt, wie fanden wir es gerade? Was haben wir gefühlt? Ja. Und da habe ich auch manchmal gesagt, ganz ehrlich, das war nichts für mich gerade. Ja. Aber ich habe es versucht. Und es ist total wichtig, einfach dran zu bleiben. Und ich konnte trotzdem ziemlich schnell und ziemlich viele Sachen annehmen. Und darin bin ich wirklich gut, schnell anzunehmen, zu reflektieren und schnell zu entscheiden, um den Prozess zu beschleunigen. Und das kann ich tatsächlich irgendwie ganz gut.
Du warst wieder im Selbstoptimierungsprozess quasi mit dabei, ne? Würde mir ganz genauso gehen, ehrlicherweise.
Ja.
Während dieses Aufenthalts ist dir dann immer bewusster geworden, dass du unter einer Angststörung leidest. Wie äußerte sich das denn?
Also bei mir war das total krass mit so Anspannungsthemen. Also dass aus einer Anspannung oft Angst wurde. Ich hatte aber eine riesen Liste an Angstthemen mitgebracht, wie Flugangst, Höhenangst, Angst vor Wasser, Angst vor Tiefe, Angst vor Höhe, Lautstärke, Autofahren und so weiter. Aber manche Sachen sind gar keine Angst, sondern auch eher sowas wie Reizüberflutungen oder reizoffener, wie zum Beispiel Lautstärke. Ich kann einfach lauter hören oder doller riechen oder krasser schmecken als andere. Mhm. Mir fehlt so ein Filter. Mhm. Später gelernt, lag an meiner Diagnose. Mhm. Und dadurch angstempfänglicher, und die Angststörung habe ich mir durch die undiagnostizierte ADHS eben mit in den Koffer gepackt. Die kam dann dazu kostenlos.
Verstehe.
Ja.
Genau, du hast ja schon seit längerer Zeit auch das Gefühl gehabt, dass da irgendwie ganz tief in den Drinnen noch irgendwas anderes ist, dass du gar nicht so richtig greifen konntest oder in Worte fassen. Und auf einer Familienfeier, die war, glaube ich, kurz bevor du in die Tagesklinik gegangen bist, hat dir dann jemand erzählt, dass er frisch mit ADHS diagnostiziert wurde. Und da warst du irgendwie völlig überwältigt, weil der hat dir natürlich von dem Symptom erzählt und man so, ja, kommt mir bekannt vor. Mhm. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Bist du in die Klinik gegangen und sagst, übrigens, ADHS wäre auch gut, wenn es mal testet, gehört das zum Standardprogramm? Machen die das gleich oder nur auf Anfrage? Oder wie war das bei dir?
Ich habe in der Gruppentherapie irgendwann gemerkt, als sich alle MitpatientInnen vorgestellt haben, hat immer jeder gesagt, was für eine Diagnose sie hat oder dass sie noch im Diagnoseprozess ist. Und da habe ich gemerkt, hier bekommt jeder eine Diagnose. Oh, wie cool. For free. Will ich auch. Und dann bin ich zu meiner Psychiaterin. Man hatte zweimal die Woche bei einer Psychiaterin einen Termin, und das ist die Ärztin quasi, die verschreibt auch Medikamente und die konnte auch die Diagnose stellen. Und da bin ich hin und war so, okay, ich habe das Gefühl, ich habe ADHS, ich hatte schon diesen und diesen und diesen Schlüsselmoment, wo ich die Symptome erkannt habe, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. Und ich bin mir fast sicher, ich würde so schnell wie möglich gerne die Diagnose machen, weil ich nenne Dinge gern beim Namen. Ja. Es gibt Menschen, die wollen keine Diagnose haben und die wollen es auf gar keinen Fall oder drücken das von sich weg. Mhm. Aber ich bin das Gegenteil. Ich möchte Sachen benennen können und dadurch dann auch radikal akzeptieren können. Und das war deswegen für mich dann schon erklärend. Also ich habe da auch kurz drunter gelitten und geweint und verarbeitet. Aber dann irgendwann war es so, wow, krass, jetzt hat das Ding einen Namen und jetzt kann ich damit arbeiten und kriege das irgendwie besser hin.
Okay, ja. Spannend, dass sozusagen die Diagnose für dich dann sozusagen eine Erleichterung war, weil eigentlich würde man ja denken, oh, jetzt habe ich irgendwie so ein Etikett aufgeklebt bekommen.
Genau.
Aber das war für dich nicht.
Das wahrscheinlich ist das was du denkst. Mhm. Das ist, oh, jetzt habe ich ein Etikett aufgeklebt bekommen. Aber so denke ich gar nicht. Ich bin eher so, wow, jetzt hat das Ding endlich einen Namen. Weil mein ganzes Leben lang habe ich schon gedacht, ich wäre nicht, ich sage jetzt mal, normal. Mhm. Und ich habe mich immer anders gefühlt als irgendwie viele andere und war schon auch früher die Klassenkleunin. Und dann war ich so, okay, alles klar, das erklärt alles. Ich habe die Schule oft gewechselt. Ich habe 4 Ausbildungen angefangen und eine davon nur beendet. Ich habe meine Hobbys ständig gewechselt, wie Unterhosen, habe mit Elan gestartet und dann irgendwann wurde es langweilig und ich habe was Neues gestartet. Mhm. Und das war so, ah, deswegen. Ich bin ja gar nicht dumm, wie ich es genamed habe.
Okay. Nee.
Also ich bin einfach, ich habe einfach ein anderes Gehirn. So.
Okay, genau. Ja. Also ich glaube, das kann ich mir auch vorstellen, dass es irgendwie erleichternd ist, zu sagen, okay, du bist anders, aber es ist okay und dann hat endlich einen Namen.
Mhm. Genau.
In der Klinik werden ja dann so nach und nach ganz, ganz viele Dinge aufgearbeitet und man lernt sich ja auch so Stück für Stück immer ein bisschen besser kennen. Welche Erkenntnisse hast du denn so über dich gesammelt? Ich habe jetzt in deinem Buch gelesen, dass du festgestellt hast, dass du wahnsinnig harmoniebedürftig bist.
Mhm.
Aber genau das war ja eine Sache, die dich wirklich dann auch ja, an die Grenzen deiner Belastbarkeit gebracht hat, oder?
Ja, durch meine Harmoniesucht habe ich immer so ein bisschen wie so ein, immer genau geguckt, wie ist die Stimmung im Raum? Hat irgendjemand nicht so gute Laune? Muss ich die Stimmung aufbessern? Und habe immer versucht, Stimmungen auszugleichen und zu halten. Mhm. Heißt, ich bin komplett aufgedreht, habe gute Laune erzeugt, Witze gemacht, wurde zum Clown, wurde. Ist teilweise immer noch so, als würde das komplett weggehen. Ja, genau. Und guck einfach die ganze Zeit nur, wie so ein Radar, die ganze Zeit auf die Bedürfnisse von den anderen.
Okay.
Und bin null bei mir. Ja. Und dadurch setze ich keine Grenzen und mache oft Sachen, die ich gar nicht machen will. Und kann voll schwer Nein sagen. Ja, und dann, und das Gleiche natürlich auch bei den Kindern.
Mhm. Ja,
wenn
klar.
Die Kinder jammern und schreien, dass sie Fernsehen gucken wollen oder was Süßes wollen, sag ich eher Ja als Nein. Damit da einfach Ruhe ist.
Mhm.
Also ich gebe denen quasi das, auch das Gefühl, sie dürfen das nicht. Daran arbeite ich auch hart zu sagen, ich weiß, dass du gerade traurig bist, weil du keine Süßigkeiten bekommst.
Genau.
So macht man das doch, oder?
Ja, ja, ja,
absolut. Da gibt es gute Bücher drüber.
Ja.
Okay. Nach 7 Wochen in der Klinik wurdest du dann entlassen. Du warst aber natürlich noch nicht geheilt. Ich habe gelesen, dass du besondere Fortschritte gemacht hast durch die Schematherapie und du hast dann auch sozusagen zur Fortführung eine Therapeutin in dem Bereich gesucht. Ich weiß nicht, was eine Schematherapie ist. Kannst du das mal erklären?
Also ganz genau erklären müsste das wahrscheinlich eine Therapeutin, aber ich weiß, dass die Schematherapie zur Verhaltenstherapie gehört.
Mhm.
Und ich habe in meinem Buch auch ein Interview mit meiner Schematherapeutin, wo sie das ganz genau erklärt, damit ich das nie erklären muss.
Mhm. Oh, sind wir gemein. Ups,
sorry. Nee, wir können eine halbe Lesung draus machen.
Nee, ist doch gar nicht schlimm. Dann haben Leute vielleicht Interesse, auch das Interview zu lesen. Ist doch super.
Ja,
aber ich kann sagen, was ich da mache, weil da macht bestimmt auch jeder was anderes, wie auch bei der Ergotherapie. Ich mal da viel, andere basteln da.
Ja.
Also das ist total unterschiedlich. Oder manche bewegen sich.
Ja, dann erzähl uns einfach, wie es bei dir war, was man da so in etwa macht.
Genau, also ich arbeite ganz viel an meinem inneren Kind, an meiner selbstkritischen Stimme. Also die Stimme, die im Kopf sagt, du musst mehr machen. Die kennt ihr bestimmt auch.
Mhm. Ja, ich nicht so.
Die sich, das ist doch gut.
Nee.
Oder so Glaubenssätze, sowas
ja,
wie,
Glaubenssätze
du musst
definitiv
leisten, um gesehen zu werden.
Du
oder
bist
du bist
genug.
Zu viel,
genau,
du bist nicht genug, du musst mehr machen und so weiter. Und das sind oft so Stimmen im Kopf, die haben sich gespeichert. Manchmal alte Menschen, denen man begegnet ist, Eltern, Familienmitglieder. Irgendwelche fremden, externen Stimmen. Und das ist dann auch mit in dieser selbstkritischen Stimme bei mir, die mir sagt, du siehst nicht schön aus und so weiter. Und die gilt es wahrzunehmen, weil die fühlt sich real an. Ich denke, die ist echt, wenn ich die höre.
Mhm.
Und wenn ich die aber wahrnehmen kann als externe Stimme, dann ist das schon auf jeden Fall ein Teil meiner Arbeit aus der Schematherapie. Arbeiten oft mit Hockern in verschiedenen Farben. Dann ist dann irgendwie hellblau das innere Kind und weiß meine Bewältigungsstrategie und rot meine selbstkritische Stimme. Bewältigungsstrategien sind bei mir zum Beispiel performen, heißt mich selber spielen, Energie verbraten, wenn es mir nicht gut geht. Oder mich isolieren, dass ich erst gar nicht irgendwo hingehe, also Vermeidung.
Hm.
Oder mich unterwerfen, heißt komplett verunsichert sein und genau das machen, was der oder die Gegenüber möchte und nicht das machen, was ich möchte, um nicht aufzufallen, um nicht blöd aufzufallen, um niemals Nein sagen zu müssen, um keine schlechten Gefühle zu spüren. Und das gleiche ich aus mit am Handy sein, shoppen und hole mir daraus meine guten Gefühle, Alkohol, dann ab und zu rauchen mit Alkohol. Das mache ich alles aktuell nicht. Shoppen doch ab und zu, aber kein Alkohol, keine Zigaretten und diese ganzen Sachen. Und da arbeiten wir dran, dass ich das irgendwie erkenne, wann findet es statt und warum mache ich das wann. So, das ist so ein bisschen meine Arbeit dort. Das ist echt nur so, sehr interessant.
Das ist cool, ja. Mhm. Richtig, richtig gut.
Spannend. Was ich auch ganz spannend fand, sehr therapeutisch, war ja für dich auch eine Reise. Die hast du schon in der Klinik geplant. Wohin ging die denn genau und warum war die so besonders für dich?
Die ging nach New York City.
Ja, die
Stadt, die immer schläft. Das ja. passt ja so ein bisschen.
Und ist ganz alleine dann
wie geflogen. Carrie Bradshaw mit so hohen Schuhen. Klack, klack, klack. Mhm. Und ich bin zu meiner Schwester nach Minnesota geflogen. Ich muss dazu sagen, wenn man als Mama hustelt und Probleme hat, muss man nicht nach New York City fliegen, damit es einem danach wieder gut geht, weil das ist ein sehr teurer Urlaub. Mhm. Aber für mich war das irgendwie episch, weil ich habe die Kinder meiner Schwester nie kennengelernt, die zwei kleine Jungs. Und ich konnte die nie kennenlernen. Ich hätte mich auch nie getraut, mit meinen kleinen Kindern zusammen so weit zu fliegen. Mhm. Und deswegen war es so, ich kann auch alleine wohin? Mhm. Und mein Mann war so, ja, na klar. Mhm. Ich war so, Und meine Tochter war gerade ein Jahr. Das heißt, es ging dann auch wirklich. Sie war abgestillt. Und dann war das voll episch, weil ich gegen meine Flugangst gearbeitet habe. Ich dachte, ich hätte Angst vorm Alleine sein, habe dann gemerkt, alleine sein ist das Schönste auf der ganzen Welt. Und habe dann halt meine Akkus aufgeladen und das war so meine Belohnung nach dieser Klinik. Und das war irgendwie schön. Also in New York war ich ganz alleine und bei meiner Schwester dann halt mit den kleinen Kindern und habe die kennengelernt und konnte mich auf die einlassen, ohne dass andere Kinder dabei waren. Das war perfekt.
Ja, oh, da wächst man, oder?
Das ist cool. Mhm. Aber also in der Zeit nach der Tagesklinik ging es dir immer mal wieder nicht gut. Also du hast eine Essstörung entwickelt oder auch erkannt, dass der Umgang mit dem Handy bei dir auch problematisch ist. Wahrscheinlich wie bei uns allen.
Absolut.
Und irgendwann hast du es geschafft, dein Leben so umzukrempeln, dass es dir deutlich besser ging. Hast du da Tipps, wie was helfen kann?
Jeder Mensch braucht Achtsamkeit und Ausdauersport. Egal, wie ESO man das findet. Tut mir leid. Ja, mega nervig.
Ausdauersport.
Das hört man natürlich nicht gerne.
Nee,
aber das muss man auch irgendwie ständig praktizieren, um dran zu bleiben, weil ich habe auch so einen fucking Schweinehund. Ich war letzte Woche zum ersten Mal joggen und dachte, ich gehe dann jeden Tag und war dann halt nie wieder, weil es halt langweilig ist.
Total
langweilig. Aber muss ich vielleicht irgendwie belohnen danach?
Podcast dabei hören. Hey, super Idee. Wir haben ganz viele Folgen im Archiv.
Ja. Oder belohnt euch danach mit irgendwas irgendwie. Und wenn es was kaufen ist und Geld ausgeben, dann ist es halt eine Reiswaffel, was ihr liebt. Als würde jemand eine Reiswaffel lieben. Keiner liebt Reiswaffeln.
So ein bisschen realistisch.
Ja. Dann belohnt euch doch mit irgendwas anderem. Mir egal. Also Austausch von Achtsamkeit ist wirklich wichtig. Und Hobbys ohne Leistung. Also ich habe früher immer gemalt, um danach irgendwie das Bild an die Wand zu hängen. Jetzt male ich für den Prozess.
Okay.
Oder bastel oder ich baue ganz viele Puppenhäuser.
Diamond Painting kann ich total empfehlen. Das ist super das
was?
Sache. Diamond Painting. 30.000 kleine Glitzersteine auf ein A4-Papier kleben.
Wow, das ist ja super achtsam. Also es ist ja super.
Ja, absolut. Genau. Jedes Pixel dieses Bildes klebst du auf und dann glitzert es hinterher. Und am besten sind die, Katja, Pokémon Diamond Paintings.
Nee, vielen Dank.
Total.
Also Pokémon,
super.
Ja, aber Diamond Painting. Da habe ich nicht. Da,
also achtsamer
nicht
die, geht nicht.
Ja, das stimmt, aber dafür habe ich nicht die. Ich habe nicht die Geduld
Ruhe.
Dafür.
Ja,
nee, ich habe die nicht.
Aber die Ruhe zum Beispiel, die habe ich nämlich auch nicht, aber ich merke, dass ich die doll brauche.
Mhm.
Also ich bin eigentlich schon immer im nächsten Moment statt in der Gegenwart und es wäre total gut, in der Gegenwart zu sein. Deshalb ist es für mich zum Beispiel das Jahr der Ruhe, um es immer wieder vor mir zu haben, dass ich sie brauche. Weil nur wenn ich Ruhe habe und in der Gegenwart bin, spüre ich auch meine Gefühle, wie es mir gerade wirklich geht. Und wenn ich schon im nächsten Moment bin, dann bin ich nicht connected in mir.
Mhm.
Und ich finde, das ist schon ein krasses Learning, wenn man merkt, oh, ich denke schon wieder, die To-Do ist da, was mache ich morgen? Und die Kinder müssen noch das und ich muss noch die Klamottengröße hat sich schon wieder geändert, ich muss noch das und das kaufen. Und wenn man versucht, mal kurz in dem Moment zu sein, hier, ich sitze gerade auf einem Stuhl, wir nehmen gerade Podcast auf und es ist egal, was ich jetzt danach mache, auch wenn ich gleich meine Tour ankündigen muss, in wenigen Minuten.
Ja. Deswegen diese kleinen Inseln sind einfach total wichtig, um mit dem ganzen Körper auch in die Ruhe zu kommen. Und deswegen sind solche Sachen, jeder mag was anderes gerne, andere puzzeln. Also insofern sollte man sich wirklich die Zeit nehmen, da immer mal wieder durchzuatmen.
Ja, genau, sich Pausen schaffen im Alltag. 5 Minuten Pausen.
Ganz wichtig, genau. Das ist das Problem. Wir machen uns so einen Stress. Also es ging mir lange Zeit so, dass ich mir sage, du musst dich jetzt erholen, du musst dich jetzt erholen, du musst dich jetzt erholen. Sondern kam eine halbe Stunde, wo tatsächlich nichts los war. Und dann saß ich da und dachte, und was machst du jetzt? Einfach nur, wir haben ja damals, ist schon lange, lange her, das Wort Nixen quasi mit Gästinnen erfunden.
Ach so, man, weiß
ja,
ich schon nicht mehr.
Ja, das ist schon 5 Jahre her. Archiv, ich verlinke euch die Folge, war super spannend. Genau, was machst du denn? Ich nixe jetzt einfach mal. Okay. Also dieser Moment, sich selbst zu sagen, hey, ich mache jetzt einfach mal gar nichts, das konnte ich überhaupt nicht annehmen und genießen. Also mittlerweile geht es tatsächlich, aber das muss man wirklich auch erst mühsam lernen.
Vielleicht kann man ja auch mal einen Zettel nehmen und schreiben Me-Time als Überschrift oder Erholung und dann drunter schreiben, was das alles für einen bedeutet. Weil es ist nicht immer eine Stunde oder einen Tag, sondern manchmal sind es einfach, was bedeutet Erholung überhaupt für mich? Was mache ich denn gerne? Kaffee trinken, Tee trinken, in Ruhe, nur für mich, ohne Handy.
Wie du schon sagst, 5 Minuten reichen ja im Grunde vollkommen aus. Ja. Man muss eben nur in der Zeit einfach mal runterkommen.
Und Handy weg, Laptop weg.
Ja, das wäre ein total guter Anfang. Wollen wir auch mal eine Folge drüber machen. Wie schaffe ich es als Mama, meine blöde Handysucht, mit der ich mich von meinem Stress ablenken will, mal wirksam zu machen. Also ganz tolle neue Folgenideen heute.
Ja. Ja, absolut.
Ja. Julia, nun ist das ja schon alles eine ganze Weile her. Hast du eigentlich mit deinem Partner noch mal so Revue passieren lassen, wie das damals war? Habt ihr darüber gesprochen? Wie hat er das dann damals erlebt? Also er war ja dann im Prinzip auch, wenn du nur in Anführungsstrichen in der Tagesklinik warst und die Kinder abends und nachmittags betreuen konntest, lag ja doch schon der Fokus auch bei ihm. Also da hat sich wahrscheinlich so ein bisschen was verschoben. Mhm. Wie hat er die Zeit damals erlebt?
Also wie er es genau erlebt hat, das müssten wir natürlich ihn fragen, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass er am Ende auch erschöpft war und wirklich nicht mehr konnte. Und zu seinem, ich sage jetzt mal, Glück hatte er in meiner letzten Woche, also an dem Tag, wo ich die Tagesklinik verlassen habe, hat er mir geschrieben, fuck, ich habe Corona. Und er hatte es Gott sei Dank ohne Symptome, aber er hatte das eine ganze Woche und hat sich eine Woche isoliert und ich habe dann direkt wieder die Familie geschmissen, was aber funktioniert hat. Ich war richtig so, wow, es geht. Mhm. Und es war für mich sogar schön, auch vor meiner Reise nochmal alleine mit meinen Kindern zu sein. Und er hat sich dadurch eine Woche erholen können, weil er ohne Symptome krank war. Und deswegen, das war so seine Rettung.
Damals musste man noch nicht arbeiten. Heute muss man ja gehen, wenn man keine Symptome hat. Aber damals war es
so. Damals war es so, dass man sich isolieren muss.
Musste, total.
Genau. Wie sich das einfach ständig verändert.
Total.
Ja, verrückte Zeit.
Ja. Jetzt, also du hast heute noch Depressionen. Aber man, also wahrscheinlich sollte man eher sagen, also du lernst die Gefühle und die Traurigkeit anzunehmen. Ich bin mir sicher, dass es da draußen jetzt ZuhörerInnen gibt, die zuhören und die sich auch gerne Hilfe suchen möchten. Mhm. Was würdest du denen denn empfehlen?
Also zum einen haben wir eine wunderschöne Mama Lauda-Folge, die am 16. Februar rauskommt. Da habe ich mit einer Therapeutin, der Miriam Junge, eine Folge gemacht über Therapieplatzsuche. Mhm. Und da gehen wir genau durch, wie sucht man sich Hilfe? Was hilft schon, wenn man keine Hilfe findet? Reden, teilen, nicht verdrängen, fühlen. Das kann ich auf jeden Fall schon mal empfehlen. Und ja, ich glaube, um die Stigmatisierung zu beenden, ist es halt cool, wenn man mit anderen drüber spricht, gerade mit anderen Müttern, weil ich glaube, man denkt oft, dass es bei anderen besser oder anders ist, aber wenn man es teilt, trifft man oft auf Gleiches.
Mhm.
Das und ich habe immer mal wieder wiederkehrende Depressionen. Manchmal ist es aber auch nur eine Erschöpfung oder Erschöpfungsdepression oder mittlerweile nehme ich sogar oft wahr, die ersten Signale vor der Erschöpfung. Das heißt, wenn man wirklich dran arbeitet, kann man die Signale früher wahrnehmen, dass man nicht komplett abdriftet. Und da sind Pausen und drüber reden auf jeden Fall gut. Und wenn man wirklich akut Hilfe braucht, ganz akut, dann wäre es gut, wenn andere Menschen diese Symptome quasi schon erkennen würden, damit sie helfen können.
Mhm.
Und dafür ist es wichtig, ganz viel drüber zu sprechen, um diese Stigmatisierung zu beenden, damit wir da alle zusammenarbeiten können und nicht auf uns alleine gestellt sind. Gerade wenn es uns akut schlecht geht, können wir uns nicht einfach Hilfe suchen.
Mhm.
Gerade bei dem System. Es gibt ja gar keine Therapieplätze. Also deswegen hört euch diese Folge von Mama Lauda an. Die wird euch auf jeden Fall helfen. Da haben wir echt schon viele coole Erkenntnisse gehabt.
Okay, cool. Die verlinken wir dann.
Genau. Ja. Sag nochmal, wenn ich jetzt quasi als Partner, als Partnerin eines Betroffenen, woran erkenne ich es denn? Also welche Signale sollten bei mir dazu führen, dass ich sage, hey, derjenige, diejenige könnte vielleicht Hilfe gebrauchen. Worauf sollte ich achten im Alltag?
Häufige Absagen würde ich schon sagen. Es ist individuell, ne? Aber was bei mir war, häufiges Absagen, isolieren, Vergesslichkeit, krasse Konzentrationsstörungen, eine Niedergeschlagenheit aber oder ein Nichtsfühlen. So war es bei mir. Deswegen kann ich nur von mir sprechen. Depression ist wirklich komplett unterschiedlich. Es gibt Tage, an denen man wirklich auch lachen kann und normal wirkt. Und Tage, an denen es einem fucking scheiße geht. Und das sieht man die Person meistens nicht. Gerade wenn irgendwie auch eine Frau im Wochenbett ist, bietet Hilfe an. Aber nicht nur kann ich dir helfen, nein, sondern ein, ich helfe dir jetzt. Wenn du ein Problem damit hast, sag mir Bescheid.
Ja.
So.
Mhm.
Ja.
Gute Strategie.
Mhm.
Ja, spannend.
Ja.
Ja. Katja hat es eben schon gesagt, genau, wir verlinken euch natürlich die Mama Lauda-Folge bei uns in den Shownotes und noch ein paar Sachen mehr. Wenn ihr nämlich mehr zu dem Thema lesen wollt, dann schaut auch gerne in Julias neues Buch. Mama kann nicht mehr, heißt es, genau. Ich überlege gerade, weil genau dein erstes Buch hieß nämlich, wenn ihr lieber lachen wollt, also du bietest ja ein breites Portfolio an, genau, wenn ihr eher herzhaft lachen wollt, dann wäre auch dein erstes Buch, Chillig mit Baby, eine super Wahl. Da konnte ich herzhaft drüber lachen, genau. Wenn ihr aber mehr zum Thema Burnout, Tagesklinik und so weiter über Julias persönliche Geschichte lesen wollt, dann Mama kann nicht mehr. Und wenn ihr ja gerade den Podcast hört, dann könnte es natürlich auch sein, dass euch im Moment die Zeit zum Lesen fehlt. Dann empfehlen wir sowieso euren Podcast und genau, ich verlinke euch auch die Folge, wo ich zu Gast war. Fand ich ein super Gespräch, super unterhaltsam. Schöne Grüße an Fanny an dieser Stelle.
Ja.
Super. Ja, und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge. Es ging jetzt so wahnsinnig schnell. Schade eigentlich. Mhm. Vielen, vielen lieben Dank an dich, Julia.
Gerne.
Vor allen Dingen, dass du so offen und ehrlich warst. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir alle viel, viel ehrlicher miteinander sind, darüber, wie es uns geht.
Ja.
Dass unser Kind noch nicht durchschläft zum Beispiel. Oder dass es vielleicht doch anstrengend ist, Eltern zu sein. Glaube ich, kommen wir alle ein ganzes Stück weiter, weil das dann ja so ein bisschen mehr den Druck nimmt. Eben, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, ja, ständig diesem Bild der perfekten Mutter genügen zu wollen.
Ja.
Ne? Ja, wir hoffen, dass ihr ganz viel mitnehmen konntet und vielleicht durch unsere Folge euren eigenen Erschöpfungsgrad etwas verringern könnt. Ja, und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder und bis dahin habt eine wunderbare Zeit mit hoffentlich viel Freude, ein bisschen mehr Leichtigkeit. In jedem Fall lasst es euch gut gehen. Wir verabschieden uns für heute und sagen tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.